Wein und Weltfrieden. Lars Fischer und Silvio Nietzsche. Die beiden mit dem ausgezeichneten Weingeschmack. Wein und Weltfrieden. Das ist das, wo guter Geschmack und viel Wissen aufeinandertreffen. Ich bin Ryan, DJ aus Hamburg, und ich wünsche euch viel Spaß mit der folgenden Episode.
Das ist jetzt schon immer so wie so ein Laufsteg, so ein roter Teppich, ne? So mit Ankündigung. Ich stehe da ja total drauf. Also in dem Fall nochmal danke für das Announcement, wie es so schön heißt. Bin dann immer noch in Los Angeles zugange. Und in diesem Sinne Grüße von Kalifornien nach Sachsen.
Ja, herzlichen Dank. Mir geht's genauso. Bin da jedes Mal sehr gerührt und kann das nicht oft genug sagen. Lieben Gruß zurück aus Sachsen nach Kalifornien. Ich hoffe, du bist heute ein bisschen munterer als das letzte Mal.
Ich bin Tibbel die Topfit
gesprochen. Und jetzt bist du ja so im Home des Walk of Fame oder des der Oscars. Berührt dich eine Oscarverleihung? Ja, wir hatten das auch schon mal mit dem roten Teppich, aber bist du da jedes Mal voller oder jedes Jahr voller Spannung, und ist das für dich was Wertvolles oder ist das einfach nur die Show?
Das ist, Oscarverleihung ist halt Show. Es ist die perfekt inszenierte Show. Gab es dieses Jahr auch viel Getöse, auch im Nachgang, nicht wahr?
War das echt mit Will Smith? Also, dass er ihn bald gefeuert hat, oder war das Show?
Tja, das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, ne? Also die ganz viele Kollegen, die gesagt haben, das ist Stage, also das ist alles, das ist geschrieben, das würde der nicht machen. Andererseits sieht es jetzt so in der Nachbetrachtung schon aus, dass es irgendwie doch irgendwie doof ist und allen doch irgendwie unangenehm, was dafür spricht, dass es überhaupt gar nicht gewollt war oder beabsichtigt eingeplant war. Ich persönlich fand immer irgendwer eine reinhaut, ich finde das wenig praktikabel und irgendwie doof.
Ja, finde ich auch. Und ich fand aber auch beide Seiten, also auch den Joke darauf zu machen, auf letztlich die Krankheit seiner Frau, fand ich auch scheiße. Also ich glaube nicht, dass es unwissend ist. Also
nee, ist bei Chris Rock alles...
Ja, ist da alles geschrieben oder ist er so ein Naturtalent, dass er sagt, okay, heute Abend... Wie die von uns so oft zitierte Barbara Schöneberger, die viel auch live laufen lässt, weil sie es einfach kann.
Chris Rock ist ja auch so ein bisschen quasi die Barbara Schöneberger, nur hier in Staaten, der moderiert auch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Du kommst halt nur so als Moderations- und Gagmaschine letztlich auch dahin, dass du so einen Abend leiten darfst. Und der ist ja so Stand-Up-Comedy, der ist wirklich, glaube ich, auch mit allen Wassern gewaschen, also und alles andere als doof, und keine Ahnung, wie das zustande kam. Irgendwie war es, ja, am Ende hat es dann doch irgendwie alles seltsam überschattet. Ja, aber zurück zu deiner Frage, das ist, ob ich das genießen kann, also es ist lustig, immer wieder zu gucken, wer da wo, und dann sind natürlich, da sitzen ganz viele so Idole oder so Schauspieler, die, mit denen man so ganz viele verbindet, und da kann man immer gucken. Das ist schon fancy, und wenn man das jetzt hier so in Los Angeles erlebt, was das für ein Zirkus drumrum ist, ja, wie dieses ganze Viertel rund um den Hollywood Boulevard abgesperrt, abgeriegelt und vereinnahmt ist, wo hier auf jeder Dachterrasse irgendwie vollkommen halt- und zügellose Partys gefeiert werden. Und natürlich die Stadt vollgestopft von irgendwelchen Reportern ist, also auch noch Tage später. Also die Amerikaner sind schon irgendwie die Könige des großen Tennis. Also wenn sie eine Show anfassen, dann machen sie es richtig entschlossen und überzeugt, und dann funktioniert das auch, was auch immer dann so inhaltlich dabei rauskommt.
So, wir wollen. Und sitzt du da gebannt vorm Fernseher, oder ist das?
Nö. Also ich bin überhaupt niemand, der sich für irgendwelche Spiele oder sonstige Dinge irgendwie einen Wecker stellt und sich irgendwie nachts Oscar-Verleihungen anguckt oder irgendwelche Football oder andere Geschichten oder selbst Olympische Spiele, wo ich mich schon ein bisschen mehr packt, selbst da habe ich so meine Mühe. Also es sind 100 Meter Finale, glaube ich, würde ich mich nochmal rauspopeln, aber auch auch nur ungern. Ja.
Aber die Kritik als solches ist in deiner Branche schon hilfreich, oder? Also so, ist ja eine Art Kritik, wenn jemand ausgelobt wird.
Ja, also es gibt ja Leute in der lustigen, bunten Film- und Fernsehwelt, die sich die so Preiseinheimser sind. Ne? Nun ist es, nun muss man dazu sagen, das ist jetzt bei den Academy Awards, also bei den Oscars, so eine Sache, dass die Filmproduktionen, um die es da geht, sind so groß, die fallen quasi auf. Ja? Also die finden dann tatsächlich den Weg da zu den Kritikern. Mhm. Und dann ist diese natürlich auch die Jury wahnsinnig groß und selbst wahnsinnig berühmt und überhaupt, aber es gibt natürlich ganz viele andere Filmpreise oder Fernsehpreise oder sowas, da musst du überhaupt erstmal einen Film einreichen, ja, also die und die haben eher manchmal, also viele eher das Problem, dass dann halt nur 10 Filme eingereicht wurden, ja, und viele coole Produktionen da gar nicht hinkommen oder dann bei irgendwelchen Filmen gar keiner auf die Idee kommt, das da hinzuschicken. Also so in größeren Produktionsfirmen gibt es immer Leute, die dann losgeschickt werden. Also alles, was es an Festivals gibt, durch und Preisverleihungen und sonst was so durchzublättern und dann die Sachen einzureichen. Dann gibt es ja auch so, keine Ahnung, von irgendwelchen Vereinen oder irgendwelchen auch politischen Institutionen und Stiftungen und sonst was, die Filme fördern und oder eben dann auszeichnen und sowas. Aber da kannst du wirklich richtig viel Zeit mit verschwenden. Ich bin eher jemand, ich habe Bock, irgendwie was Cooles zu machen und zu drehen und zu produzieren und muss jetzt nicht, werde, will meine Zeit dafür nicht opfern, wobei das sicherlich auch total sinnvoll ist. Aber
ist das manipulierbar in einer gewissen Weise? Also es gibt ja auch in meiner Branche gibt es ja Kritik. Also es gibt ja Kritiker, die sich mit Wein beschäftigen.
Was ist denn eigentlich die genaue Definition eines Weinkritikers?
Lass mich meine Frage mal zu Ende formulieren. Also es wäre ja möglich oder es ist durchaus möglich, dass wenn ich sage, ich möchte einen Wein produzieren, der zumindest im ganz oberen Segment veranlagt ist, also ab 95 Punkte irgendwie bekommt oder ab 18 Punkte, dass ich das hinbekomme und den Wein so kreieren kann, kann man das, also könnte ich mit ganz, ganz viel Geld mir die richtigen Leute einkaufen und garantiert einen Oscar bekommen? Also selbst ich, in irgendeiner Form, in irgendeiner Sparte. Ist das möglich oder ist das reines Talent oder Zufall?
Na, es gibt auf jeden Fall, gibt es ja immer so bestimmte so Zeitgeistgeschichten, ne? Also es ist sicherlich, jetzt ist alles en vogue, wird auch alles, was in Produktionen jetzt hier gemacht wird in den Staaten, ist sehr, sehr genderorientiert und alles muss korrekt und gleich sein und diese ganze Geschlechterdiskussion, sei es jetzt, wer was ist oder wer welche sexuelle Orientierung hat oder Hautfarbe und sowas, das muss irgendwie jetzt alles Bestandteil von einer Produktion sein. Insofern ist jetzt irgendwas, wäre jetzt eine Produktion, die das gar nicht beinhaltet, zurzeit irgendwie zu deplatziert und hätte wenig Chancen auf den Preis, dann ist es natürlich bei bestimmten Filmfestivals oder sowas, ja, dann auch geboten, so bestimmte Themen zu besetzen. Also wenn du das richtige Thema zur richtigen Zeit in der richtigen Art und Weise der Umsetzung, was dann eben auch so en vogue ist oder eben gesellschaftlich gewollt, das erhöht zumindest mal deine Chancen massiv, einen Preis zu bekommen.
Mit ganz viel Engagement und wenn es mein Lebensziel ist.
Genau, wenn es dein Lebensziel ist und du das richtige Buch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Schauspieler, der jetzt irgendwie auch mal dran sein müsste, einen Oscar zu kriegen, also da spielen ja durchaus Dinge eine Rolle, dann kann man das schon, das sind so Kandidaten, hat man ja auch vorher, weiß man das immer, wird das immer so, das wird als so Oscar-Kandidat oder eben Preiskandidat gehandelt, weil man eben genau weiß, das trifft so den Geschmack der Jury und so. Also das, vielleicht kann man sagen, um es auf eine einfache Aussage runterzubrechen, mit massivem Engagement, Einsatz, viel Kenntnis, viel Geld wird es dir gelingen, zumindest mal einen Top-Oscar-Kandidaten zu produzieren. Cool. Und zurück zu meiner Frage, was genau ist denn ein Weinkritiker? Was macht den denn aus? Oder was habilitiert den denn, Weinkritiker zu werden? Also bei den Filmjuries sind es eben meistens Schauspieler oder Regisseure, die da drinnen sitzen. Mhm. In diesen Juries, wer ist denn, wie sieht denn so der klassische Weinkritiker aus? Ist das ein Winzer?
Also der klassische Weinkritiker ist
Trinker.
Oftmals ein, meistens weniger ein Trinker. Also wenn du anfängst zu trinken, hast du ein Problem, weil du ja doch relativ viel probierst und viel verkosten musst. Es gibt so eigentlich neben dessen, dass man natürlich immer ganz höflich auch sagen kann, jeder ist ein Kritiker für sich selber und jeder sollte für sich selber eben auch versuchen, gewisse Normen an den Tag zu legen, damit man den Weingeschmack, den man selber mag, irgendwie bewerten kann. Gibt es ja immer so den Urvater letztlich der Weinkritik, der oft zitiert wird, und das ist Robert Parker, der in dem Sinne ein Quereinsteiger war, der ein Anwalt war und sich anfänglich mit Wein beschäftigt hat, gerne Wein getrunken hat, dies entsprechend niedergeschrieben, publiziert, als Beilage mal wo beigefügt hat und da heraus seine Publikation The Wine Advocate initiiert hat, die Anfang der 80er Jahre für sehr viel Furore gesorgt hat und im Laufe der nächsten 30 Jahre eigentlich die gesamte Weinwelt komplett auf den Kopf gestellt hat. Insofern, dass man als Produzent nicht selten hinging und Weine produziert hat, die ein entsprechendes Wohlwollen im Parker ausgelöst haben. Es gab schon zuvor viele Kritiker, also einer der ersten, die es namhaft geschafft haben, aber damals eher in dieser Küchenphilosophie war Brillant Savarin. Davor viele Könige und Kaiser, die ihr Wohlwollen dann über irgendwelche Produzenten abgegeben haben oder abgeleistet haben, die sie dann irgendwo gefördert haben. Aber der erste, der so richtig in die Medien gerutscht ist und sich eben auch darstellen konnte, war Robert Parker. Den kennst du, glaube ich, oder?
Den kenne ich. Also sind auch diese, also was mir, oder was auch, glaube ich, den meisten irgendwie dann doch ein Begriff ist, sind all diese Punktesysteme, von diversen Kritikern, wie auch immer sie heißen und
Weißt du, warum es diese Punktesysteme gibt oder woran die angelehnt sind oder und warum es so viele unterschiedliche gibt? Also es gibt ja von einem bis acht Punktesystem dann irgendwie gibt, tralala.
Erscheint ja insofern klar, weil muss ja irgendein Bewertungskonzept haben, was oder ja irgendein Ranking aufstellen, aber
gibt's ja bei den Oscars auch nicht. Also gibt's ja auch nicht, ich habe 5 Oscars bekommen. Oder gibt es das im Filmbusiness auch? Also gibt es da irgendein Bewertungssystem für einen Film? Nein. Also sollte es beim Wein ja eigentlich auch nicht geben, oder?
Naja, also bei so einer Jury ist natürlich so, also da wird ein Gewinner gesucht und dann hast du halt eine Jury, sitzen 20 Leute drin und dann haben eben am Ende 7 für den gestimmt, 3 für den und 10 für den anderen. Dann, also das finde ich relativ einfach zu sagen, der mit den 10 Stimmen hat gewonnen. Also nur geht es aber, glaube ich, bei diesem anderen Punktesystem ist es halt das für mich eher so ein Transparenzding. Also wie hat es, da reicht es ja jetzt mir nicht, wenn ein Weinkritiker sagt, das da ist ein geiler Wein, Ende Gelände, sondern gibt Bewertungssystem und dann muss es ja auch irgendwie vergleichbar sein, ja. Wenn der eine hat 91 Punkte und der andere 96, was dann ja impliziert, dass der mit 96 besser ist. Macht für mich schon Sinn, aber was ich mich immer frage, warum 100 Punkte? Also warum ein 100-Punkte-System? Und warum sehe ich keinen Wein, der nur 50 hat?
Ist eine ganz berechtigte Frage. Das 100-Punkte-System ist ganz klassisch ans amerikanische Schulsystem angelehnt. Also die bewerten ja in 100-Punkte-Rankings. Es gibt natürlich dann andere Bewertungssysteme, das ist das 20-Punkte-System, initiiert an Schweizer Schulsystem. Und es gibt ein Fünfer-System, also das in 5 aufgeteilt ist und so weiter, ans seinerzeit deutsche Schulsystem. Also von dem her, es ist immer so an die Benotungskategorien, die es in den damals initiierten Länder, also diese Kritik initiierten Länder.
Das macht ja Sinn. Das ist ja, es ist ein Einordnungssystem, was man kennt und was man versteht. Nur ist natürlich das mit den 100 Punkten besser differenzierbar als bei so einem 1 bis 5 oder 1 bis 6. Also das 1 ist für wäre uns dann ja als, relativ als, breit. Ja. Also umgerechnet würde das ja bedeuten, wäre hier eine 1, wäre alles so von 85 bis 100.
In dem Sinne, also wenn ich irgendwas bewerte oder wenn ich für irgendwas verkoste, habe ich auch diese verschiedenen parallel laufenden Schemen vor Augen. Also dass ich einfach sage, okay, der Wein ist sehr gut, das ist für mich ein Wein, der 16 bis 18 Punkte bekommt beim 20-Punkte-System, der für mich ungefähr um die 4 Punkte bekommt beim 5er-System. Und der für mich um die 85, 89 Punkte im 100er-System bekommt. Also ich schreibe mir die auch immer alle parallel nebeneinher, dass ich sage, okay, wenn ich das dann irgendwann abrufen muss, dann habe ich es in dem oder in dem oder in dem System. Also es sind verschiedene Systeme, die parallel ablaufen. Weil du eben für verschiedene oder weil ich für verschiedene Gremien probiere und das dann entsprechend auch darstellen muss und dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Deine Frage war aber, und das finde ich eigentlich relativ wichtig, warum gibt es keine Weine unter im 20-Punkte-System 10 Punkte oder eben im 100er-System unter 75 Punkte oder eben im 5er-System unter einem Punkt? Also warum kriegt jeder Wein dann irgendwie mindestens eine Grundanerkennung? Und das ist, dass du Weine, die weniger bekommen würden, du die nicht erwähnst, also weil sie halt dann fehlerhaft sind. Weine unter 10 Punkte unter 75 Punkte sind entweder fehlerhaft oder grob fehlerhaft. Also du könntest auch ein Ranking machen mit, keine Ahnung, Korkschmecker, Böxer, bla 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 bla. Und die würden dann irgendwie 20, 30, 40 Punkte bekommen. Wäre vielleicht auch mal witzig, da einfach so ein Ranking der Hässlichkeiten irgendwo aufzurufen. Das hat sich bisher eigentlich noch keiner getraut. Aber letztlich greift man ja nach den Sternen und möchte die Sterne dann irgendwo erzielen, die sie dann eben auch als Kritiker irgendwo darstellen. Das war damals ja eben auch ein Ansatz von Parker, dem dann einige gefolgt sind, unter anderem der René Gabriel, der analog oder die eigentlich das europäische Pendant dann zu Parker dann irgendwann wurde, der es geschafft hat, mit seinem Weinwisser ein Blatt zusammenzuschreiben, wo er Weine, die ihn begeistert hat, notiert hat, die mit seinem Punktesystem ausgestattet hat und das einfach mit Freunden ausgetauscht hat, dann irgendwann, wo er merkte, okay, das erzielt viel Interesse oder das finden manche toll, wie ich die Weine bewerte, und das dann irgendwo publiziert hat, eine Publikation, die es auch nach wie vor gibt, im 20-Punkte-System, also dem Schweizer System. Nicht zu vergessen sind ganz, 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 ganz viele englische Kritiker, also egal ob Broadbent, Johnson, Janice Robinson und so weiter, die einen der wichtigsten Weinmärkte dann letztlich auch steuern und ganz, ganz, ganz wichtig in Deutschland, um eben auch nur eine Publikation letztlich zu nennen, ist die von damals Armin Diehl und Joël Pain initiierte Publikation Gumio, der Wein Gumio, die ganz, ganz viel für den deutschen Wein getätigt haben oder gemacht haben, jetzt mittlerweile der Vinumführer. Die, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt waren, dass der deutsche Wein sich qualitativ mindestens verdoppelt hat.
Was ja jetzt positiv klingt, also wenn der eine Kritik dazu führt, dass der Wein sich verbessert, dann ist es ja eine gute Sache. Haben wir aber eigentlich angefangen, oder hast du so ein bisschen die Fährte gelegt in Richtung, kann man einen Wein oder kann man einen Film machen, der den Kritikern gefällt, kann man einen Wein machen? Kann man jetzt losziehen und einen Wein machen, weil ich genau weiß, das ist jetzt der und der Kritiker hat den und den Geschmack, der wird den und den mögen, wenn ich den so und so mache, damit ich eine möglichst hohe Bewertung kriege.
Jawohl. Und das war eben die
Krux letztlich aber sehr schnell
der gesamten.
Der hätte sich jetzt auch, du hast noch ein bisschen länger winden können.
Ah, okay. Also ich weiß nicht so recht. Wein ist ein Naturprodukt. Also das ist, könnte, also nein, Quatsch. Kannst du machen. Hat die Weinwelt letztlich revolutioniert. Ende der 90er Jahre oder ab Mitte der 90er Jahre, dass jeder eben einen Parkerwein produzieren wollte. Und eins der dafür letztlich bildlich stehenden Weinbaugebiete ist das Bordeaux. Also Mitte der 80er, Anfang der 80er, Ende der 80er Jahre wurde ein komplett anderer Bordeaux-Stil gelebt als Mitte, Ende der 90er Jahre, weil man versucht hat, einen typischen Parker-Wein zu produzieren, der eben relativ schnell nach der Publikation oder nach der Veröffentlichung der Weine oder teilweise eben vom Fass diese Weine probiert hat, diese Weine bewertet hat. Und der Preis ist also ich war ja auch mal in der Weinbranche und ich habe, weil ich damals sehr intensiv mit Burgunderweinen gehandelt habe, einige Male mitbekommen, wenn eine Bewertung von Parker rauskam, wie dieser Wein mehr oder weniger über Nacht sich in tausendfacher Menge verkauft hat. Also nur ist er eigentlich, Burgund ist ja mehr oder weniger das Gegenteil von Bordeaux. Das ist ja so, wenn man so möchte, der Erzfeind. Entweder liebt man Burgund oder Bordeaux, um das eben so ein bisschen plakativ darzustellen. Parker war eher so der Bordeaux-Gaumen, konnte mit Burgund eigentlich selten, also mit diesen typischen, mit diesen traditionellen Burgundern wenig anfangen. Und wenn ein Burgunderwein eine schlechte Bewertung von Parker bekommen hat, dann war er meistens großartig. Zumindest im Sinne der Burgunderliebhaber. Aber hin und wieder hat er sich dazu hinreißen lassen, einen Burgunder eben auch toll zu bewerten. Und wir hatten ein, zwei Produzenten im Sortiment damals, die er überraschenderweise dann sehr gut bewertet hat. Ich habe das mit einem 2003er Claude de la Roche von Ponceau erlebt, der nur in Magnumflaschen abgefüllt wurde, den er bei einem Dinner gut bewertet hat. Und der Preis hat sich über Nacht verfünffacht von dem Wein. Also diese Energie, die davon ausging, wir haben mit einmal über Nacht Anfragen aus überall in der Welt bekommen, ob wir noch Flaschen von diesem Wein haben. Das war also extrem und unglaublich beeindruckend, also welche Maschinerie damit einmal ausgelöst wurde. Und so dann eben auch in diesem Weinbaugebiet Bordeaux. Du hast ja Weingüter, die produzieren so um die 300.000, manchmal 500.000, manchmal 1 Million Flaschen.
Also wenn man so eine, ich will es mal Macht nennen, hat, wie gehen denn die Jungs damit um? Oder die werten Herren Kritiker? Also wenn du sehr wohl weißt, dass deine Meinung dazu führt, dass du Geld entstehen lässt, oder eben auch letztlich so ein bisschen so ein Damoklesschwert sein kann, das dann irgendwie über einem Winzer hängt, weil wenn du sagst, dass dieser Jahrgang der letzte Kacksaft ist, dann ruinierst du den noch. Also wie gehen die denn damit mit dem Druck um? Ist denen das egal? Ist denen das bewusst? Und vor allen Dingen, wie sichern die Qualität ihrer Expertise, sprich ihrer Proben, sprich ihrer Kritiken?
Du bist ja nur dann erfolgreich, wie oft im Leben, wenn du eine gewisse Beständigkeit hast. Also wenn du auch über Jahre eine gewisse Glaubwürdigkeit hast und wenn du dich recht schnell als Kritiker in irgendeiner Form kaufen lässt, verlierst du deine Glaubwürdigkeit. Das ist gelegentlich mit verschiedenen Publikationen passiert, die dann in der Branche auch nicht mehr ernst und wahrgenommen werden.
Zum Beispiel?
Du wirst ja davon, also insofern, dass es Publikationen zum Beispiel gibt, wo es branchenintern bekannt ist, dass wenn du entweder dort eine Anzeige platzierst, wenn du so und so viel Bücher, Hefte, bla 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 davon kaufst, dass du wohlwollend wahrgenommen wirst. Und nur wenige Publikationen wie damals eben in Deutschland Gomiot, jetzt Vinum, wie damals oder wie jetzt nach wie vor Parker oder der Weinwisser, bist du anerkannt, darfst du dich mit den Punkten schmücken und schmückst dich eben auch gerne damit, wenn die Publikation glaubwürdig ist. Und das zieht sich dann meistens über viele, viele, viele Jahre. Wenn du da einmal einen Fehler machst, jeder macht mal einen Fehler dabei, also sprich, dass man, dass es zugesprochen wird, dass du eben dieses Weingut besonders magst, weil die halt deinem Gusto entsprechen, dann bist du durch damit, dann bist du durch mit dem Thema. Also es gibt, die glaubwürdigsten Weinführer sind die ehrlichsten, beständigsten, kann man so durchaus sagen. Und hat das jetzt deine Frage irgendwie, wurde ich deiner Frage gerecht?
Na, nicht so richtig, also
ja, ich weiß, ich merke das gerade, ich merke, dass ich da ein bisschen umgeeiert habe.
also
es ist halt so einfach, wenn du Weinkritiker bist und du kommst auf ein Weingut und du weißt, die wissen, du bist der und die hofieren dich natürlich, da immer noch die Objektivität zu wahren. Das konnte Parker über viele, viele Jahre. Er hat natürlich einen gewissen Geschmack gehabt, bei gewissen Weingütern hat es den Geschmack getroffen, bei einigen nicht. Es wurden auch, keine Ahnung, Armin Dier, Joel Payne, damals vorgeworfen, dass Joel Payne eine Anstellung bei einem Weinhandelshaus hat, dass er diese Weingüter besonders, die dort gelistet wurden, besonders gut bewertet hat. Es wurde aber nie nachgewiesen. Es werden dir immer irgendwelche Kritiken, also den Kritikern werden immer Kritiken in den Weg geworfen. Du bist natürlich als Kritiker bist du der Loser schlechthin, weil du kannst es eigentlich in dem Sinne nicht recht machen. Wenn du jemanden runterschreibst, wenn du jemanden total runtermachst, dann bist du natürlich jemand, der keine Ahnung hat im Sinne dessen, der kritisiert wurde. Wenn du jemanden über den Klee lobst, dann kritisiert dich jeder der Kollegen oder deiner Kollegen dafür, dass du eben keine Ahnung hast, weil du den so über den Klee lobst. Also du hast selten Erfolg mit deiner Kritik.
Ja, auf der anderen Seite ist das Kritisieren eine ganz wunderbare Sache. Also so eine gerade so ein Verriss von
etwas. Ist großartig.
Ist schön geschrieben, unterhaltsam, alle freuen sich. Aber es ist halt auch sehr einfach, irgendwas Blöde zu finden. Und es ist unglaublich viel schwerer, etwas zu erschaffen.
Etwas auch toll zu finden, das auch auszuloben und das eben auch mit einer gewissen Beständigkeit da zu sein. Also zu loben und eine positive Kritik zu formulieren, ist was Großartiges und unglaublich Schweres. Also es ist ganz einfach, ein Arschloch zu sein, jemand runterzumachen. Und das mit Respektlosigkeit. Also ich finde, das Große, und das haben eigentlich die bekanntesten Weinführer geschafft, ist es mit Würde zu kritisieren und eben trotzdem der Arbeit des Winzers eine gewisse Wertschätzung darzubieten oder dem entgegenzubringen. Und ich finde es, also wenn ich irgendwo Kritik aussprechen muss, wenn ich für irgendwelche Sachen verkoste, ist unglaublich schwer, negativ zu sein. Also dann, man hat immer so einen gewissen Grundanspruch, zumindest diese Jahresarbeit zu respektieren. Manchmal sitzt du wirklich vor dem Wein und denkst, boah, warum füllt ihr sowas ab? Das kann doch nicht sein. Aber trotzdem, das dann eben, dafür gibt es diese unter 75 Punkte-Regelung, wo man sagt, nee, das geht leider nicht. Ich möchte den Wein nicht bewerten.
Also das beantwortet jetzt meine Frage schon so ein bisschen, also diese Verantwortung ist dann da, jetzt irgendwas nicht völlig zu verballern, weil ich meine, du kannst dann ja nicht, ich meine, es hat den einen oder anderen Koch gegeben, der nach Verlust des Sterns oder sogar nach Verlust des zweiten Sterns dann irgendwie seinem Leben dann ein Ende gesetzt hat, ja, also ich meine, diese Verantwortung hängt da ja auch mit dran, also du bist ja wie so ein Scharfrichter über den Kopf des Winzers.
Sozusagen, kann man so sagen. In der Situation haben sich eben auch die Winzer damals im Bordeaux gesehen, wenn ich da eben von vorn dran anschließen kann, die eben eine relativ große Produktion haben von mehreren hunderttausend Flaschen und wo es immens wichtig ist, ob du jetzt 20 Euro oder 200 Euro für die Flasche nehmen kannst. Was du dann durchaus mit 5 Punkten mehr kannst. Und manchmal ist es eben so das eine Stellschräubchen oder ist es die eine Art der nicht natürlichen Konzentration, die das Ganze dann letztlich ergibt, dass ich 5 Punkte mehr bekomme, weil ich halt dem Geschmack eines Testers gefalle. Aber da ist dann die Frage, wer ist schuld? Ist der Tester schuld, weil er ganz klar seinen Geschmack definiert oder ist der Produzent schuld, dass er seinen Stil verändert? Ich finde den Parker-Stil interessant, weil er so geschmackssicher ist. Du kannst immer sagen, wenn ich einen Wein habe, der so und so viele Punkte bei Parker bekommen hat, habe ich den und den Geschmack. Und diese Geschmackstreue ist großartig.
Also kann man jetzt mal sagen, ich habe heute Bock auf so einen Parker-Wein, dann weiß ich auch genau, was ich kriege. Wie kann man den
beschreiben? Nimmst du einen für 98, 99 Punkte? Ganz grob beschrieben ist es was relativ Ausladendes, Intensives, in der Jugend leicht Marmeladisiertes. Im ersten, im zweiten steckt da aber sehr viel Handwerk hinter. Die Weine haben immer eine unter diesem bunten Kleid steckende Struktur, eine tolle Entwicklungsfähigkeit. Ein Wein ab 95 Punkte wird seltenst richtig Schrott sein. Und er hat sich relativ selten getäuscht. Ich würde so ein bisschen, und da bin ich bei dir, wo du jetzt bist, wie so eine Hollywood-Produktion, die recht gut bewertet und ausgezeichnet ist, sehen, weil da zwar viel Bunt und Glamour und schillernde Namen sind, aber oftmals sehr viel auch Struktur im Tiefsinn, wo man sagt, sowas kann eben nur in Hollywood entstehen. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also siehst du nicht falsch. Also ist natürlich, wenn für irgend, also wenn eine, der Wein teuer ist oder wenn, die, wenn für die Filmproduktion viel Geld ausgegeben wurde, dann gibt es da ja auch Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also in der Regel ist das dann nicht der völlige Mist. Ja, auch manchmal passiert auch das, dass man was völlig daneben geht oder dass man, dass es Filmproduktionen gibt, die trotz toller Schauspieler maximal eine goldene Himbeere verdienen, aber
wie kann so ein Film floppen? Also wie kann sowas so nach hinten losgehen? Hat da jemand irgendwie das Thema nicht verstanden oder sechs Sätzen oder was?
Achso, da gibt's wie geht ja, das? Die ulkigsten das ist ja manchmal Sachen, verwunderlich. Ja, gibt prinzipiell ja Stoffe oder eben Geschichten, die einfach schwer zu erzählen sind. Da tun sich dann teilweise auch die Leute mit schwer. Dann ist es teilweise so, dass es bei bestimmten Produktionen am Ende der dritte Regisseur war, der das Ding angefasst hat. Und dann auch so eine Mischung zwischen eben den Geldgebern, die irgendwie das alles schneller voranbringen wollten, dann dem Regisseur, der irgendwie, also da kann ganz viel passieren, was dann irgendwie am Ende dazu führt, dass das irgendwie nichts aus einem Guss wird. Manchmal auch vielleicht doch falsch besetzt wurde oder dass es eben doch nicht die Rolle für den und den ist. Ja, und selbst sind ja diese ganzen.
Aber das merkt man nicht während der Produktion, wo man einfach sagt, das ist jetzt so scheiße und das wollen wir nicht auf den Markt bringen, oder ist dann schon zu viel Kohle geflossen, wo man sagt, das können wir nicht mehr zurück, jetzt können wir nur auf den lieben Gott hoffen.
Ja, das kommt ja auch mal drauf. Ja, nee, also Hoffnung stirbt zuletzt, aber das kann natürlich sein, dass, keine Ahnung, du wolltest jemanden unbedingt für die Nummer haben. Eigentlich ist das alles auch auf den Leib geschrieben worden. Also zum Beispiel Matrix, sagt dir das was? Diese Filmreihe? Da war ursprünglich war das Will Smith, ne, der ja nun gerade in aller Munde ist. Der hätte die Hauptrolle haben sollen. Das war eigentlich alles so, ging da in die Richtung. Der konnte dann aber nicht, oder nee, er wollte, glaube ich, sogar gar nicht. Und am Ende ist es die große Rolle von Keanu Reeves geworden. Da hat es dann irgendwie alles gepasst. Ja, man weiß gar nicht, ob es so groß geworden wäre, wenn es mit Will Smith geworden wäre. Weiß man nicht. Ja, aber das sind schon viele Dinge, die da zusammenkommen, wobei die Bücher schon stark waren, wenn du jetzt bei Matrix bleibst und auch viele andere Schauspieler dabei waren, die durchaus namhaft sind und die so ein bisschen so ein Erfolgsgarant sind oder zumindest mal dafür sorgen, dass alles so Indizien sind, die jetzt oder kleine Stellschrauben sind, die jetzt dafür sorgen, dass das Ding nicht völlig aus dem Ruder läuft. Und das klingt ja bei den Parker-Weinen auch so, ne? Da ist jetzt so ein richtiger Ausreißer ist da nicht mit dabei. Aber eine Frage noch, wie viele Weine gibt es denn, die 100 Punkte haben?
Ja, da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß. Ich habe keine Ahnung. Es ist relativ selten. Es ist in letzter Zeit so ein bisschen häufiger geworden. Aber weil es natürlich auch mal so ein bisschen schick ist, 100-Punkt-Weine auszurufen. Es gibt auch Publikationen, die an den Tag gehen und sagen, wir brauchen dieses Jahr 300 Punkte Weine, damit wir einen Marketingansatz haben, oder damit wir einen PR-Ansatz haben und sagen, hey, der und der hat 100 Punkte bekommen, und das spricht nicht unbedingt dann für die Seriosität dieser Publikation.
Ach, das dann, also dass man ein bisschen was zu berichten so hat, also das 100 Punkte Jahr oder genau. Irgendwie sowas.
Ja, dass man nach und nach eben rausschleudern kann, der und der Wein hat 100 Punkte. Was ich vielleicht noch ergänzen sagen kann, ist, dass diese Reinfälle eigentlich in der Weinbranche relativ selten sind. Also wenn du da eine gewisse Beständigkeit hast, kannst du dich darauf verlassen, dass dieser und dieser und dieser Produzent, wenn er über Jahre eine relativ hohe Bewertung hat, diese eben auch kontinuierlich in irgendeiner Form weiterführen kann. Es gibt immer ein Auf und Ab, und nicht jedes Jahr hat man eine Riesenerfolge. Manchmal muss man den eben auch so ein bisschen kritischer betrachten, aber es gibt keine Komplettausfälle oder ganz, ganz selten Komplettausfälle, wie eben, ja, du sagst jetzt, der könnte mal eine Himbeere bekommen. Also das ist dann schon, man hat als Tester dann immer auch so diese Verantwortung, die Gänze der Entwicklung des Weingutes zu betrachten. Dass du sagst, okay, das könnte interessant sein, es könnte ein Ausreißer sein, aber hey, das ist ein Ausreißer. Letztlich tue ich dem Weingut damit auch nicht gut, wenn ich dem jetzt 120 Punkte gebe, statt der Höchstpunktzahl von 100.
Und also okay, die Kritiker, die Tester sind verantwortungsvoll, davon gehen wir jetzt immer mal aus, aber wie gibt's dann auch Winzer? Hast du da mal von einem gehört, der gesagt hat, ich will das jetzt nicht mehr, ich habe auf diesen Druck keinen Bock, ich will nicht bewertet werden oder ich finde das alles Mist. Also es gibt ja durchaus, unter den Köchen gibt es ja ein paar, die das dann zumindest mal versuchen abzulehnen, irgendeine Michelin-Listung reinzukommen oder ich brauche das nicht, ich will den Stern nicht, ich will es abgeben, gib mir alles auf den Docht. Gibt es auch bei Winzern?
Ja, gibt es in der Tat. Habe ich auch bei einigen Winzern erlebt, die es nicht wollten und muss bei vielen derer sagen, dass es Gründe dafür gibt, warum die es nicht möchten. Und dann sollte man es auch respektieren und sollte die in dem Sinne in Ruhe lassen und dann eben nicht niedermachen. Oftmals gibt es ja da eben auch qualitative Gründe dafür. Sollte die nicht niedermachen, also und dann das, also den Respekt dann letztlich vor der Arbeit haben. Weil sie einfach dann auch merken, okay, egal was ich mache, ich kann dem Gusto des Testers nicht entsprechen. Weil du hast ja dann irgendwo schon eine gewisse Vorstellung, wie der Wein sein sollte. Damit bist du ja in dem Sinne geschmackssicher und bist dann eben auch ein Sinnbild für jemand, der dich mit deinem Geschmack dann irgendwo als Parallele zum eigenen Geschmack sieht. Also sprich, wenn du sagst, ich mag den Parker-Stil, um eben diesen einen Tester außen vor zu loben oder auszuloben, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die Weine immer so sind. Und wenn halt dieser Winzer sagt, nein, ich kann keine Parker-Weine produzieren, ich möchte von dem nicht bewertet werden, weil es ist für mich pain in the ass, wenn ich immer 85 Punkte oder 80 Punkte bekomme, ich möchte das nicht. Der kann meine Weine nicht beurteilen, dann sollte man das als solches auch respektieren. Ich finde es vielleicht so als mit an die Hand oder als kleinen Tipp eben auch immer ganz, ganz wichtig, dass es für gewisse Gebiete gewisse Führer gibt, die man eben da als Sinnbild nehmen kann oder die man als Hilfe nehmen kann. Also es gibt für Spanien gibt es Publikationen, es gibt den Platters für Südafrika, es gibt, keine Ahnung, den Guide Hachette für Frankreich, es gibt den Vinumführer für Deutschland, gab und gibt potenziell noch den Gomio für Deutschland, einen Eichelmann für Deutschland, es gibt einen Falstaff für Österreich, teilweise auch in Deutschland. Für Amerika gibt es unter anderem Parker, noch viele andere Publikationen, aber das ist das, was wir hier eigentlich hauptsächlich bekommen. Nicht ganz so hochgelobte Publikationen, wie eben, wenn du vorhin danach fragtest, ein Wine Spectator, der dem eben nachgesagt wird, wenn du viele Anzeigen dort schaltest, deine Weine außerordentlich gut besprochen werden. Also man sollte sich dann auf die gebietsnahen und gebietstreuen Publikationen so ein wenig berufen.
Okay. Nun sind wir langsam so ein bisschen auf der Zielgeraden von wegen verschiedenen Regionen.
Also vielleicht noch, darf ich das Rating noch so ein bisschen erklären, also wie das Rating selber abläuft, dass man sagt, bis 75 Punkte, ich würde es jetzt anhand dieser 100-Punkte-Skala, aber ich kann es mit der 20er und mit der 100-Punkte-Skala so ein bisschen unterscheiden, bis 75 Punkte und bis 10 Punkte ist der Wein fehlerhaft, annehmbar ist er bis 12 Punkte beziehungsweise 80 Punkte, gut ist er bis 14 Punkte beziehungsweise 85 Punkte, sehr gut ist er bis 90 Punkte beziehungsweise 16 Punkte, hervorragend ist er bis 18 Punkte beziehungsweise 95 Punkte, groß ist er bis 18,5, 19 Punkte beziehungsweise 95 bis 99 Punkte und ein grandioser und einzigartiger Wein, der unvergleichbar ist, verdient 20 Punkte beziehungsweise 100 Punkte und ich kann nur jeden dazu einladen, beim Weintrinken für sich selber den Weinen Punkte, das kann mit 1, 2, 3 Gläsern oder Häubchen oder Bilder der Frau oder des Mannes sein, das kann in dieser 20-Punkte-Skala, es kann in der 100-Punkte-Skala sein, man trinkt bewusster und man wird sich seines Geschmacks bewusst, also jeder kann und darf und sollte sein eigener Kritiker sein, das ist auch nicht so, dass man dann zu verkopft ist oder zu sehr das Ganze analytisch sieht, sondern man nimmt dem oder man schenkt dem Wein eine gewisse Ernsthaftigkeit und somit eben auch eine gewisse Ehrerbietung.
Schöne Worte, so zum Schluss.
Danke. Ich würde aber noch nicht zum Schluss kommen, entschuldige. Ich würde noch eine kleine Extra-Runde fahren, wenn ich darf.
Noch eine Extra-Runde. Also wir haben dann kannst du dir schon dann, ja, genau, so viel Mecker gekriegt, weil wir weiß, so lang waren. Jetzt sind wir das
ja,
wieder.
Ja, aber das würde ich wirklich noch, und du kannst ja auch noch überlegen, welchen Wein du mit mir trinken oder welchen Wein du mir mitbringen möchtest. Und du in einem der dortigen Liquor-Stores, egal von wo in der Welt der herstammt, du mit mir zusammen genießen möchtest. Ich würde, wie sagst du so sehr schön, für Weinkritiker werben. Gerade in dieser modernen und sehr schnelllebigen Zeit, wo ja ganz, ganz viel über Insta, Facebook, Twitter oder sonstiges läuft und wo jeder glaubt und meint, eine Stimme haben zu dürfen und diese eben auch oftmals publiziert, wo, wenn ich in einem Weingut war, egal ob ich Ahnung vom Wein habe oder nicht, sondern vielleicht möglichst viele Followers, dieses auch auslobe und dieser Wein Bombe, Knaller oder grandios ist, es wird ganz viel oder es wird zu viel gelobt oder eben auch zu viel runtergeschrieben. Und die Weinkritiker sind für mich eine ganz ernstzunehmende Instanz in dieser ganz bunten und schillernden Welt und sorgen dafür, dass eben auch nicht nur regional oder an diesem einen Tag dieses Weingut verglichen wird, sondern eben Vergleiche auf nationaler und eben internationaler Ebene stattfinden. Weil du eben verschiedene auch Mechanismen hast. Es ist ja zum einen ist ein Verkostungsgremium, was dort zusammensetzt. Auch Parker hat eben viele Verkoster. Er schafft es ja nicht, diese immensen Probenaufwand zu bewerkstelligen, sondern er hat verschiedene Spezialisten, die in verschiedenen Regionen unterwegs sind. So eben auch, keine Ahnung, der Vinumführer, die eben verschiedene Gebietsverantwortliche haben, die dort eben verkosten. Und wenn du dort einen Wein besonders auslobst, wenn du den besonders intensiv bepunktest, kommt er in einer nächsten Ebene und wird noch von anderen Kollegen verkostet, wo man einfach sagt, okay, ist es das jetzt wirklich oder ist es eine persönliche Präferenz? Also es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter, was man, wenn ich als Alleinkämpfer von Weingut zu Weingut tingle und meine Bombe-Super-Knaller-Bewertung dort irgendwie abgebe, gar nicht bewerkstelligen kann. Also daher toll, dass es Kritiker gibt, auch wenn sie manchmal höchst unangenehm sind. Toll, dass diese Branche, also der Weinkritiker sich hält, dass dieses auch publiziert wird. Und ich würde das unbedingt zu raten, das zu unterstützen, sich auch mal so ein Büchlein zu kaufen oder so eine Publikation. Und schön, dass es eben nicht stirbt. Das ist eine extrem harte Branche und man wird absolut nicht reich dabei. Also das, was man dort als, wir nennen es immer Schmerzaufwand, bekommt, ist wirklich nicht viel. Und es wäre schön, wenn sowas von Konsumentenseite unterstützt wird. Und apropos unterstützen, ich würde mich auch sehr freuen, wenn man uns unterstützt mit einem Like, mit einem mit einer Bewertung, mit einem Abo, was man eben machen kann. Das ist eine tolle Geschenkidee, einfach dem Partner ein Abo vom Podcast zu schenken.
Ja, kostet also, und nicht auf den schmalen Taler zu haben.
Ja, genau. Daher würde ich mich da sehr drüber freuen und eben, annonciert, meinen Koffer würde ich packen. Ich würde diesen Koffer packen mit einem Wein, einem Spätburgunder von einem der seinerzeit bekanntesten Weinkritiker in Deutschland, der zugleich ein Weingut hatte, also somit kein Quereinsteiger war. Vom Weingut Diehl, damals Armin Diehl. Und ich konnte bei der Entstehung des ersten Spätburgunders, der ersten Caroline sozusagen, wurde benannt nach seiner Tochter, dabei sein, als man eben versucht hat, verschiedene Fässer zu probieren, zu kivitieren, um eben diese Cuvée Caroline damals zu initiieren. Ich glaube, das war um 2003, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und daher würde ich damals nochmal versuchen, einen der ersten Spätburgunder, Caroline aus dem Weingut Diehl von der Nahe mit dir zusammen zu trinken, lieber Lars. Was würdest du mit mir trinken?
Ich würde was mitbringen, was ich unlängst, das ist jetzt nichts, also aus Kalifornien muss ich noch weiter forschen, da bin ich jetzt noch nicht zum Schluss gekommen. Ich war aber unlängst in Dubai auf der Expo und war da im tschechischen Pavillon und habe da einen Wein getrunken von dem Weingut, okay, Habanske Sklepi. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das liegt so unterhalb von Brünn. Das ist so im Mähren, ja, dieses Dreiländereck, Österreich, Tschechien, Slowakei. Ganz alte Weinregionen, das Weingut, glaube ich, auch irgendwie 400 Jahre alt. Und die haben einen grünen Veltliner, der Knaller war. Also auch so unerwartet kam. 2019, glaube ich, war das. Großartig. Also nicht sowas, also der hatte wirklich Charakter und war wirklich eine Bereicherung, war jetzt nicht so der ganz klassische Veltliner, der so leicht untergeht manchmal und der quasi einfach nur der Schnitzelbegleiter ist, sondern der war großartig. Das dazu. Und ich musste auch, hab auch so gelacht oder in mich reingelächelt, dass ich irgendwie erst nach Dubai muss, um den tschechischen Wein zu trinken. Das war verrückt.
Und dem hättest du wie viele Punkte gegeben? Nee. Dich wortlos zu erleben, wunderschön.
Das
ist eine tolle Schlusspause.
Also, ich würde da keine, also 93. Also es war ein toller Wein, weil es ist ja vollkommen, gibt sicherlich bessere, aber das war auch vor allem, weil dieses Weingebiet so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ne? Wahrscheinlich trinken sie irgendwie auch alles aus, was sie da haben. Dann geht natürlich viel auch in die Basisweine der Österreicher rüber. Da bleibt gar nicht so wahnsinnig viel übrig. Aber toll, was da sich entwickelt und passiert und was für eine Qualität. War ich begeistert.
Also 93 wäre hervorragend, wird untermalt mit oder beschrieben als erstklassiger Wein, der zu dem Besten seiner Art zählt. Absolut reintönig, Harmonie, Tiefe, Charakter müssen gegeben sein. Ich glaube, das Problem, um daran anzuschließen, ist nicht, dass es tolle Weine dort gibt, sondern dass diese tollen Weine oftmals bei uns in Deutschland unterrepräsentiert werden, weil sie natürlich bei einer gewissen Qualität natürlich auch einen gewissen Wert haben. Und wir dann oftmals zu bekannten Regionen, Winzern und so weiter greifen und dieses Experiment so ein bisschen scheuen. Also es gibt in vielen Weinbaugebieten großartige, sich entwickelnde Weine, die dann aber oftmals auch fairerweise, muss man sagen, wahrhaftig ihren Wert haben. Aber dieser Wert muss erstmal bezahlt werden. Was hat der gekostet? Weißt du es? Nee, in Dubai weißt du es wahrscheinlich nicht. Komm, wir machen Schluss, Lars. Wir haben die
50er fast schon wieder geknackt. Liebe Grüße von sonstwo und eben auch aus Hollywood und Dresden. Und,
und auch.
Und bis bald. Tschüss.
Bis bald einmal.
Tschüss oder tschüss, Lars.
Tschüss.